NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
15. November 1864. General William T. Sherman lässt Atlanta niederbrennen.
Auf dem Hügel außerhalb der alten Rebellenfestung hielten wir an und blickten zurück. Hinter uns lag Atlanta in Trümmern.
Sherman hat immer gesagt, er sei nicht hier, um Beliebtheitswettbewerbe zu gewinnen, sondern um diesen Krieg zu gewinnen.
Erzählt der Münchner Historiker Michael Hochgeschwender.
Und egal, was das kosten würde, er würde das durchziehen.
Im Frühjahr 1864 sind die Vereinigten Staaten kriegsmüde. 3 Jahre dauert nun schon der Kampf gegen die 11 abtrünnigen Südstaaten, die sich von der Union losgesagt haben. Ein schneller Krieg sollte es werden, ein Spaziergang. Zur ersten Schlacht südlich von Washington waren die feinen Damen der Gesellschaft gekommen, um vom Hügel aus zuzuschauen. Sie mussten Hals über Kopf flüchten. Inzwischen hatte die Union zwar wichtige Schlachten gewonnen, doch der Preis dafür waren Zehntausende Tote. Und jetzt ist der Vormarsch der Nordstaatenarmeen wieder ins Stocken geraten. Oberbefehlshaber Ulysses S. Grant kommt vor Petersburg in Virginia keinen Schritt weiter.
Da lief gar nichts mehr. Man befand sich in einer Art Grabenkrieg, Schützengrabenkrieg, fast wie im Ersten Weltkrieg. Und keine der beiden Seiten kam so recht voran, sodass man im Norden jetzt eine Option suchte, wie man den Krieg wieder in einen Bewegungskrieg verwandeln könnte.
Die Hoffnungen der Union ruhen jetzt auf General William Tecumseh Sherman, dem Befehlshaber im Westen. Er soll Atlanta erobern, den wichtigsten Eisenbahnknotenpunkt der Südstaaten und das Einfallstor nach Georgia. Jeder weiß, Atlanta ist der Schlüssel zum Sieg. Würde die Stadt fallen, wäre der Süden schutzlos. Doch auch Sherman kommt nicht richtig voran. Sein Gegner, General Joseph Johnston, ist ein Meister der Defensive. Immer wieder entzieht er sich Shermans Angriffen und verschanzt sich aufs Neue.
Sein Ziel war es, unter möglichst geringen Verlusten den Norden möglichst lange aufzuhalten, um Freiraum für politische Lösungen zu schaffen. Der Süden musste ja den Krieg nicht gewinnen, sondern er musste eigentlich nur eine Situation herbeiführen, in der der Norden nicht mehr weiter konnte oder nicht mehr weiter wollte. Das heißt, eigentlich ging es Johnston darum, bis zu den Wahlen im Norden die Einnahme von Atlanta zu verhindern.
Die Präsidentschaftswahl im November 1864 ist die große Hoffnung der Südstaatler. Sie setzen darauf, dass die Republikaner mit Präsident Lincoln die Wahl verlieren, denn die Demokraten wollen über einen Frieden verhandeln.
Das heißt, der Süden hätte möglicherweise die Chance gehabt, auf Verhandlungen einzugehen und sich dann auf mittlere Frist vom Norden endgültig zu trennen. Also das war die Option, vor der man im Sommer 1864 tatsächlich noch stand.
Die Hoffnung des Südens ist berechtigt. Nach 3 Jahren Krieg mit viel zu vielen Toten und Verwundeten hat Abraham Lincoln an Rückhalt verloren. Die Menschen wollen nur noch den Frieden, titelt eine Zeitung. Lincolns Wiederwahl ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Lieber Mr. President, das Blatt wendet sich gegen uns,
schreibt Henry Raymond, der Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees.
Die heftigen Reaktionen in der Bevölkerung lassen sich auf 2 Hauptgründe zurückführen. Auf den ausbleibenden militärischen Erfolg in Petersburg und Atlanta und darauf, dass wir das Gefühl haben, nicht für die Union zu kämpfen, sondern für die Abschaffung der Sklaverei.
Dafür aber wollen nur wenige im Norden ihr Leben riskieren. Noch im August, 3 Monate vor den Wahlen, glaubt nicht mal Lincoln selbst an seine Wiederwahl. Deshalb führt auch er schon heimlich Friedensverhandlungen. Lincoln macht dem Südstaatenpräsidenten Jefferson Davis einen Vorschlag. Er bietet Frieden und eine Amnestie für Rebellen gegen die Aufhebung der Sklaverei und die Rückkehr der Südstaaten in die Union.
Woraufhin Jefferson Davis sagte, ich will keine Amnestie, weil ich kein Verbrechen begangen habe. Ich will, wenn überhaupt, in Ehren wieder aufgenommen werden, aber was ich eigentlich will, ist die Unabhängigkeit, die Freiheit des Südens.
Damit vertut Davis seine letzte Chance, denn er macht einen entscheidenden Fehler. Er tauscht den Befehlshaber der Atlanta-Verteidiger aus und ersetzt den hartnäckigen, aber wegen seiner Defensivstrategie unpopulären Joseph Johnston durch den ungestümen John Bell Hood.
Hood suchte nun die Offensive und achtete dabei nicht auf seine Flanken, vor allem nicht auf die Südflanke. Dann wurde er im Süden von Sherman umgangen und das führte dann dazu, dass Hood möglichst schnell nach Norden abrücken musste und dadurch Atlanta offen dalag.
Am 2. September 1864 meldet General Sherman nach Washington:
Atlanta gehört uns nach einem verdienten Sieg.
Abraham Lincolns Wiederwahl ist damit praktisch gesichert. Am 8. November wird er 55% der Stimmen bekommen. Friedensverhandlungen stehen nicht mehr zur Debatte. Nur noch die bedingungslose Kapitulation des Südens.
Mein Ziel war es, die Rebellen niederzuwerfen, sie zu demütigen, sie bis in ihre letzten Schlupfwinkel zu verfolgen und sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Krieg ist grausam. Es ist sinnlos, ihn reformieren zu wollen. Je grausamer er ist, desto früher ist er zu Ende.
Sherman wendet sich jetzt ausdrücklich gegen die Zivilbevölkerung. Er will den Schrecken des Krieges in die Häuser der Südstaatler tragen. Und in Atlanta macht er den Anfang. Eine Woche nach seinem Einmarsch ordnet er die Evakuierung der Stadt an. Atlantas Bürgermeister bittet Sherman, den Befehl zurückzunehmen.
Atlanta, Georgia, 11. September 1864. Nachdem wir Ihre Durchführung teilweise beobachten konnten, haben wir uns davon überzeugt, dass sich die verheerendsten Folgen und unsägliche Leiden daraus ergeben werden. Das Land ist schon überfüllt und es gibt keine Häuser mehr, die Sie aufnehmen könnten. Wo sollen die Leute, die jetzt noch hier sind, einen Platz finden? Hochachtungsvoll, James M. Calhoun, Mayor.
Atlanta, Georgia, 12. September 1864. Ich habe Ihre Bittschrift sorgfältig gelesen und zweifle nicht an der von Ihnen geschilderten Notlage. Aber ich werde meinen Befehl nicht widerrufen, denn er ist nicht angelegt, die menschliche Seite der Sache zu berücksichtigen, sondern die zukünftigen Kämpfe vorzubereiten, an denen Millionen guter Leute außerhalb Atlantas ein tiefes Interesse haben. Wenn aber der Frieden gekommen ist, dann will ich den letzten Zwieback mit Ihnen teilen und mit Ihnen wachen, um Ihr Heim und Ihre Familien gegen jede Gefahr zu schützen. In Eile, Ihr William Tecumseh Sherman, Kommandierender General.
Sherman ist unnachgiebig. Er hat begriffen, dass die Zivilisten eine entscheidende Funktion haben. Wenn er sie unterwirft, nimmt er der Armee ihren Rückhalt. Jetzt sieht er seine Chance. Hoods Armee ist nach Norden gezogen und die Hauptstreitmacht des Südens verteidigt weit im Osten die Hauptstadt Richmond. Georgia liegt schutzlos vor ihm.
Ich will in die innersten Eingeweide der Konföderation vordringen und ich beabsichtige, dort eine Spur zu ziehen, die noch in 50 Jahren zu sehen sein wird.
Shermans Ziel ist Savannah am Atlantischen Ozean. 460 Kilometer quer durch Feindesland, ohne Verbindung zu den eigenen Versorgungslinien. Stattdessen sollen sich seine Soldaten einfach nehmen, was sie brauchen.
Wir müssen die Alten und die Jungen, die Reichen wie die Armen, die harte Hand des Krieges genauso spüren lassen wie ihre Armeen. Wir werden marschieren und Georgia wird aufheulen.
Am 15. November 1864, heute vor 150 Jahren, befiehlt Sherman, das, was von Atlanta noch übrig ist, anzuzünden, damit ihm die konföderierten Truppen nicht in den Rücken fallen können. Dann verlässt er mit der Nachhut die brennende Stadt.
Schwarzer Rauch stieg zum Himmel und hing wie ein Leichentuch über der Stadt. Dann lenkten wir unsere Pferde nach Osten. Bald war Atlanta hinter den dichten Bäumen verschwunden und gehörte nur noch der Vergangenheit an.
In zwei Kolonnen setzt sich Shermans Armee in Marsch, 62.000 Mann. Auf einer Breite von 100 Kilometern zerstören sie Eisenbahnlinien, verwüsten Felder und rauben das Vieh. Der amerikanische Autor E. L. Doctorow beschreibt Shermans Feldzug in seinem Buch Der Marsch.
Und dann waren es so viele, dass sie auf den Straßen keinen Platz mehr fanden und sich über die Vorgärten ausbreiteten wie ein über die Ufer tretender Fluss. Sie hörten Rinder muhen, Männer brüllen, Peitschen knallen. Eine Heimsuchung war das, keine Armee.
Sherman ordnet an, dass kein Haus niedergebrannt werden soll, in dem noch Menschen leben. Alle Nahrungsmittel aber sollen seine Soldaten plündern.
Das war tatsächlich das erklärte Ziel. Man wollte Schrecken verbreiten. Das sollte wehtun. Und das war ein Krieg, der explizit und ausschließlich gegen die Zivilbevölkerung geführt werden sollte,
sagt der Historiker Michael Hochgeschwender.
Man muss allerdings auch sagen, die Brutalität nahm mit Abstand vom Krieg immer mehr zu. Das heißt, die Erzählungen wurden immer bunter und immer wilder, sodass man so in den 1920er, 1930er Jahren den Eindruck hatte, das war also fast schon eine Art Völkermord, der dort stattgefunden hatte. Inzwischen hat die Forschung herausgearbeitet anhand der Tagebucheinträge gerade betroffener Frauen, dass es ganz so brutal dann doch nicht war.
Dies ist wahrscheinlich die gigantischste Vergnügungsreise, die es je gab und übertrifft alles, was ich je in meinem Soldatenleben mitgemacht habe. Wir hatten viel Spaß auf unserem Feldzug, zerstörten alles, was wir nicht essen konnten, nahmen ihnen die Neger weg, zündeten ihre Baumwolle an, verbogen ihre Eisenbahnschienen und führten uns auf wie die Berserker.
Man wollte im Norden signalisieren, wir haben die Sache im Griff und wir üben Strafe und Vergeltung gegenüber den Rebellen im Süden aus. Und im Süden wollte man zeigen, wir sind nicht bereit, auf Kompromisse einzugehen.
Soweit das Auge reichte, erleuchtete das gespenstische Feuer brennender Häuser den Himmel. Von der Veranda aus konnte ich die Yankees in 2 oder 3 Meilen Entfernung kommen sehen. Ich wusste genau, wann die Häuser welcher Freunde auf ihrem Weg dran waren.
Shermans Truppen hinterlassen nichts als verbrannte Erde. Erstaunlicherweise kommt es nur selten zu Vergewaltigungen und Mord. Aber die Menschen hungern und frieren. In ihrer Not schließen sich auch viele Südstaatler der vorüberziehenden Armee an, in der Hoffnung auf Schutz und ein bisschen zu essen.
Jedem, der das unaufhörliche Vorüberziehen von Männern, Planwagen, Geschützfahrzeugen und Kutschen beobachtete, musste klar werden, dass hier nicht nur ein Heer in Bewegung war, sondern eine entwurzelte Zivilisation.
Auch die Seeblockade des Nordens zeigt jetzt Wirkung. Im Süden fehlt es an allem. Tausende Soldaten desertieren, um ihren hungernden Familien zu helfen, obwohl ihnen die Todesstrafe droht.
17. Dezember 1864. Mein lieber B. Schon wieder ist bald Weihnachten und alles steht schlimmer und schlimmer. Im ganzen Haus ist nichts mehr zu essen, nur noch ein bisschen Mehl. Ich möchte ja nicht, dass du mit dem Kämpfen aufhörst, bevor der letzte dieser Yankees tot ist. Aber versuch doch und komm und bring uns etwas zum Essen und Anziehen mit. Dann kannst du zurückgehen und sie noch viel besser schlagen, als du es bisher gemacht hast. Mein Liebster, wenn du das Kommen aufschiebst, dann hat es überhaupt keinen Zweck mehr, weil wir dann schon alle auf dem alten Friedhof neben deiner und meiner Mutter liegen werden.
Doch auch in Washington ist man unruhig. Weil Sherman alle Verbindungen in die Heimat gekappt hat, gibt es kaum Informationen über seinen Vormarsch. Der Gefreite Theodore Abson schreibt in sein Tagebuch:
Es scheint, als ob sich die Leute im Norden schreckliche Sorgen um uns machen. Sie nannten uns die verlorene Armee und manche dachten, sie würden uns nie wiedersehen. Sie wissen nicht, was für eine Armee Onkel Billy da hat.
Bis Shermans Soldaten plötzlich am Atlantik wieder auftauchen. Am 21. Dezember 1864 marschiert Onkel Billy, wie Sherman von seinen Soldaten genannt wird, kampflos in Savannah ein. Triumphierend telegrafiert er an Präsident Lincoln:
Sehr geehrter Mr. President, darf ich Ihnen als Weihnachtsgeschenk die Stadt Savannah übergeben, mit 150 schweren Geschützen und viel Munition. Dazu etwa 25.000 Ballen Baumwolle.
Sherman behält recht. Sein Marsch zum Meer, der heute vor 150 Jahren in Atlanta begann, entscheidet endgültig den Krieg. Seine Soldaten haben 480 Kilometer Eisenbahnlinien zerstört und 20.000 Pferde und Rinder geraubt. Dazu ungezählte Schafe und Hühner und 10.000 Tonnen Getreide und Pferdefutter. Dennoch dauert es noch 3,5 Monate, bis General Lee, der Oberbefehlshaber der Südstaaten, kapituliert. Bis dahin verwüsten Shermans Soldaten auch noch South Carolina, den Bundesstaat, der sich als erster für unabhängig erklärte und der deshalb in den Augen vieler Nordstaatler besondere Strafe verdient hat. Von der Hauptstadt Columbia bleiben nur rauchende Trümmer.
Ich habe Ihnen dieses Pompeji nicht bereitet. Wenn ich jedoch als Satan dastehen soll, dann übernehme ich die Rolle gern. So nur der Boden unter Ihren Füßen erzittert und Ihre Verräterherzen eingeschüchtert werden. Wir werden im Handumdrehen fertig mit Ihnen, diesen Sezessionisten. Und damit wird Schluss sein mit Ihnen und Ihrem verfluchten Krieg.
Im Zeitzeichen erinnerte Matthias Wurms an den Brand von Atlanta vor 150 Jahren. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.